Wir wollen heute Abend auch mit der chronologischen Betrachtung der Evangelien auch weitermachen. Letzten Mittwoch haben wir betrachtet auch die Berufung der 12 Jünger, beziehungsweise haben am letzten Mittwoch uns mehr mit den 12 Persönlichkeiten auch der Apostel beschäftigt. Und nun wollen wir heute auch weitergehen, und ich habe jetzt die Überschrift für heute genannt, die äußeren Umstände vor der Bergpredigt. Und das Ganze finden wir heute in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 17 und 19. Und zwar dieser Textabschnitt erschließt sich nahtlos eigentlich an die Berufung der 12 Apostel auch an. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auch lesen. Lukas 6 von Vers 17. Und er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz, und mit ihm die Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Menschenmenge versuchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Wir lesen zu Anfang, dass es heißt, und er ging mit ihnen hinab. Das heißt, bei der Berufung der Jünger wollen wir uns erinnern, dass da Jesus über Nacht eben auch im Gebet war, und am nächsten Tag hat er seine Jünger zu sich gerufen und hat aus ihnen eben dann die 12 auch ausgewählt. Das heißt, sie waren auf einem Berg auch gewesen. Und jetzt heißt es weiter, und er ging mit ihnen hinab. Und dann ist aber auch jetzt die Rede eigentlich von drei Gruppen von Menschen. Zum einen waren es natürlich die 12 Jünger, die in unmittelbarer Nähe auch des Herrn Jesus waren. Dann wird allgemein von Jüngern gesprochen. Da kommen wir noch etwas später dazu, wer diese Jünger sind. Und dann wird aber auch gesagt von einer großen Volksmenge, die noch nicht, können wir vielleicht so sagen, zu dem Jüngerkreis auch dazu gehörte. Und für uns ist es jetzt auch interessant, von woher kamen all diese Menschen? Diese Auflistung oder Aufzählung der Orte, die ist für uns jetzt hier nicht neu. Ja? Das haben wir zum Teil auch an anderen Stellen schon betrachtet. Aber es hat mich auch jetzt in der Vorbereitung besonders angesprochen. Und zwar, wir lesen hier von ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstenland von Tyrus und Sidon. Und zwar kamen sie nach Galiläa eben dann zu diesem Berg. Man geht davon aus, dass es irgendwo in der Nähe von Kapernaum auch war. Und was möchte uns eigentlich dieser Zusammenhang sagen? Dass Menschen von weit her, ja, wenn wir überlegen, wie Menschen damals gereist sind, im Vergleich zu uns heute, ja, was sie alles auf sich genommen haben, um nur in die Nähe des Herrn Jesus auch zu kommen. Können wir so sagen, die Menschen hatten Hunger und Durst gehabt im Geistlichen, ja, nach der Gegenwart auch Gottes. Und das ist wirklich etwas Besonderes, ja, wenn Menschen ja dieses Verlangen haben, in die Nähe Jesu auch zu kommen. Für mich ist es immer so bezeichnend, wenn wir heute über vielleicht eine Evangelisation, einen Missionseinsatz auch sprechen, dann gehen unsere Gedanken, Mensch, wie können wir die Menschen erreichen? Ja? Wie kann man vielleicht Einladungen verteilen? Und einerseits ist es richtig, meine Lieben, Weil der Herr Jesus hat ja uns in dem Missionsbefehl gesagt, wir sollen ausgehen, ja, und Menschen zu Jüngern machen. Aber hier haben wir doch etwas Besonderes. Und zwar, Menschen kamen, ohne dass sie eingeladen wurden. Ja? Das ist ja sehr interessant. Der Herr Jesus, der ist nicht umgegangen, der hat keine Flyer verteilt. Und Menschen kamen zu ihm von weit her. Menschen kamen mit ihren Nöten und auch mit ihren Krankheiten. Und die große Frage ist, warum sind sie tatsächlich nach Galiläa zu Jesus gekommen? Und da wird uns die Antwort auch in diesen Versen gegeben, denn es ging Kraft von ihm aus. Und das ist sozusagen dieser Magnet, ja, dass Menschen in Jesus doch etwas Besonderes auch gesehen haben. Sehr viele haben in ihm keinen Messias gesehen. Das ist eindeutig. Und doch, so wie Jesus wirkte, wie er den Menschen begegnete, das war sehr anziehend auch gewesen. Und das ist ein Gedanke, den wir für uns persönlich mitnehmen wollen oder uns persönlich fragen wollen, geht aus meinem Gott dienen Kraft aus? In diesem Sinne, dass mein Gott dienen für andere Menschen irgendwie anziehend ist. Ja? Dass sie sagen, es ist interessant. Es sind ja so viele Menschen zum Beispiel in der Firma oder ich habe so viele Nachbarn, aber so wie jetzt dieser Mensch, das ist doch irgendwas Besonderes bei ihm. Dass Menschen einfach zum Nachdenken kommen, wenn sie uns persönlich sehen, wenn sie mit uns persönlich auch Umgang auch haben. Und wir können das im Prinzip auch so auf den Punkt bringen, wenn unser Gottdienen tatsächlich lebendig ist, ja, wenn wir unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, dann wird es ganz natürlich sein, dass Menschen sagen, das ist irgendwie anziehend. Damals für die Menschen, wenn wir jetzt nach den Gründen fragen, warum sie zu Jesus auch gekommen sind, dann sagt interessanterweise Lukas Folgendes, um ihn zu hören, das ist der erste Grund, und der zweite Grund, um von ihren Krankheiten auch geheilt zu werden. Und auch hier stellt sich schon die Frage, die Reihenfolge, ja? Warum hat Lukas geschrieben zuerst das Hören und dann erst, dass Menschen geheilt werden, auch wollten. Hier wird eine ganz, ganz grundsätzliche Ordnung auch, nicht nur in den Evangelien, eigentlich im ganzen Neuen Testament uns auch weitergegeben, dass wir die Gegenwart Gottes aufsuchen sollten, nicht eigentlich in erster Linie, um vielleicht ein besonderes Wunder zu erleben, um irgendwie in erster Linie körperlich geheilt zu werden, sondern wir sollen die Gegenwart Gottes aufsuchen, um von ihm persönlich belehrt auch zu werden, um seine Stimme zu hören, um unser Herz auch zu verändern. Wenn wir aber so allgemein jetzt in diese Geschichte eintauchen, dann müssen wir sagen, die meisten Menschen sind aber vermutlich nicht gekommen in erster Linie, um das Wort zu hören, ja? Sondern sie sind tatsächlich gekommen, weil sich es herumgesprochen hat, dass Jesus heilt, dass er Menschen auch Hilfe gibt und darum sind sie auch zu ihm gekommen. Und dann wird uns in dem 19. Vers gesagt, und die ganze Menschenmenge versuchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Der Umstand, der ist hier auch sehr interessant. Warum hat Jesus an dieser Stelle die Menschen geheilt, wenn sie ihn nur angerührt haben? Konnte Jesus nicht, ich sag mal so, sich einfach hinstellen und sagen, so, wer ist unter euch zum Beispiel krank? Wer möchte, geheilt werden. So, streckt einfach mal die Hände aus und dann wären wahrscheinlich sehr viele Hände hochgegangen und dann hätte er sagen können, so, ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann seid ihr alle gesund. Hätte er das machen können? Natürlich hätte er das machen können. Die Frage ist, warum nimmt er jetzt, ich sag mal, so eine Vorgehensweise in Kauf? Wir müssen uns ja in die ganze Situation uns auch hineindenken. Es heißt ja so, sie kamen von dem Berg herunter und waren auf einer ebenen Stelle auch gewesen. Ebene Stelle, und dann wird uns beschrieben, wie viele Menschen da waren. Ja, Menschenmengen heißt es hier. Und jetzt diese Menschen, sie wollen alle durchdringen, persönlich zum Herrn Jesus, um ihn anzurühren und auch gesund zu werden. War das nicht umständlich? War da nicht, ich sag mal, so menschlich gesehen, vielleicht ein gewisses Chaos gewesen, ja, dass die einen vielleicht nach vorne irgendwie drückten und die jetzt schon die Heilung erlebt haben, die haben vielleicht Jesus direkt auch gedankt, sie sind dann nicht sofort vielleicht weggegangen. Wir können uns das ja nur in gewisser Weise erahnen, warum der Herr Jesus einfach diese Vorgehensweise jetzt hier zugelassen hat. Aber die Frage ist, möchte ich jetzt vielleicht an euch die Frage weitergeben, welche Bedeutung könnte darin liegen, dass die Kranken erst geheilt werden, wenn sie Jesus persönlich berühren? Was meint ihr? Ich habe es akustisch nicht. Dass sie an sein Wort glauben? Ja, okay. Genau, dass sie nicht nur von der Ferne, ja, irgendwie, sondern persönlich zu ihm, ja. Was könnte noch sein? Ja, dass sie ihn eigentlich haben wollen und nicht zuerst die Gabe, das ist auch richtig. Ich denke, wir können da noch Antworten auch geben. Für mich ist es auch so, wenn ein Mensch seine eigene Krankheit sieht und an dieser Krankheit selber nichts verändern kann. Ja, er sieht seine Hilflosigkeit und er hat aber so die Hoffnung, aber Jesus, er kann mich doch heilen. Und dieser Wunsch, diese Hoffnung, die wird immer größer und es geht dann in dem Sinne in den Glauben auch über. Ja, aber so dieses, es heißt doch an manchen Stellen, die geschehe nach deinem Glauben. Ja? So, das heißt nur diese vage Hoffnung oder das Wissen, dass Jesus heilen kann, das nützt uns ja noch nichts. Ja? Erst wenn es bei uns persönlich zu diesem inneren Glauben kommt, ja, Jesus, er wird mich persönlich heilen, das ist für mich so irgendwie der Punkt, wo die Menschen tatsächlich zu Jesus sich durchgedrängt haben und ihn berührt haben und jetzt so dieser Glaube, jetzt werde ich aber tatsächlich geheilt. Für uns heißt es, auch wenn wir mit Krankheiten, mit Schmerzen auch zu tun haben, wir kennen die Theorie, ja? Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Jesu kommen. Wir wissen, dass er heilen kann, aber dieser persönliche Glaube, dass er jetzt tatsächlich eingreift, das ist wirklich dieses, möchte ich so sagen, vielleicht dieses Durchbeten, ja, im Glauben Jesus zu berühren und dann wissen, ja, ich stütze mich jetzt auf die Verheißung und Jesus, er wird auch da eingreifen. In dem Lukas-Evangelium geht es jetzt nun weiter, eigentlich auch zur Bergpredigt, auch über. Und in dem 20. Vers, in Lukas 6, Vers 20, da wollen wir jetzt auch weitergehen, da heißt es bei Lukas weiter so, und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach. Und in Matthäus leitet der Herr Jesus die Bergpredigt mit folgenden Worten ein, aus Matthäus 5, die ersten zwei Verse. Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Und wenn wir jetzt die beiden Texte in Lukas 6, 17 bis 19, was wir gelesen hatten, und jetzt diesen Paralleltext in Matthäus nehmen, dann drängen uns sich einige Fragen noch auf. Zum einen wird in Matthäus nicht berichtet, ja, von diesen Heilungen. Lukas berichtet aber davon. Lukas berichtet nach der Berufung der 12 Jünger, dass Jesus mit ihnen vom Berg herabkam. Und in Matthäus lesen wir einfach, dass Jesus auf den Berg ging. Und die Frage ist hier wirklich ein Widerspruch oder auch nicht? Und wir müssen sagen, ich meine, wir waren nicht vor Ort auch gewesen, ja, aber wir können es, denke ich, doch gut auch in Einklang bringen. Der Herr Jesus, nach der Berufung seiner 12 Jünger, ist er von dem Berg auch heruntergekommen. Und dann kam er auf eine ebene Stelle und die Menschenmengen, sie kamen zu ihm auch an diese Stelle hin. Und dann wird ja von diesen Heilungen berichtet. Und als Jesus jetzt die Heilungen abgeschlossen hatte und er sich ja schon vorgenommen hatte, jetzt das Volk zu belehren, ja, dann ist er auf eine gewisse Anhöhe, auf einen Berg auch hochgegangen. Und das war, ich sag mal, ganz praktisch auch, weil wenn wir lesen, die Menschenmenge war auf einer Ebene, das war ja sehr schwer, ja, dass der Schall, man hat damals ja keine Lautsprecher gehabt, dass der Schall so viele Menschen auch hätte erreichen können. Aber von dem höheren Berg aus konnte Jesus auch zu der Menschenmenge, die dann tiefer war, auch sehr gut sprechen. Eine weitere Frage, die sich direkt mit der Bergpredigt jetzt auch beschäftigen wird, drängt sich auch da auf, und zwar in Matthäus Evangelium geht die Bergpredigt über drei Kapitel. In dem Lukas Evangelium, wenn wir dort die Bergpredigt durchlesen, dann gibt es eine gewisse Themen, die identisch sind. Aber manche Themen fehlen auch da komplett. Weiter ist noch auch hier zu beobachten, ob die Bergpredigt an einem Stück sozusagen als eine Predigt dem Volk auch vorgebracht wurde oder auch nicht. Wenn wir nach Matthäus das Ganze betrachten, dann ist die Bergpredigt eben die Kapitel 5, 6 und 7. Und das achte Kapitel im ersten Vers heißt es so: Als er aber vom Berg hinabging, folgten ihm große Menschenmengen. Also Matthäus würde eher den Gedanken stützen, dass es eine Predigt am Stück auch war. Wenn wir aber, wie gesagt, in das Lukas-Evangelium auch einsteigen, dann merken wir, und ich habe hier jetzt eine Übersicht mitgebracht, ihr könnt, nehme ich mal an, das nicht so gut lesen, aber dass ihr es wenigstens so in der Grafik seht. Die erste Spalte ist das Matthäusevangelium, das sind die einzelnen Themen der Bergpredigt einzeln aufgelistet, wie wir uns als Brüder so der Reihe nach die Themen jetzt auch betrachten wollen. Und Markus schreibt überhaupt nichts zu diesem Thema und in dem Lukas-Evangelium sind manche Stellen gefüllt und manche Stellen sind aber auch leer. Und die Frage ist, war es an einem Stück gesprochen oder auch nicht? Vermutlich hat Jesus die Bergpredigt, und das ist eigentlich, können wir so sagen, der Kern auch seiner ganzen Lehre, tatsächlich nicht nur einmal gesagt, ja, dass er nur einmal das den Menschen gesagt hat, so wie das bei uns jetzt niedergeschrieben ist in der Bibel, ja, sondern er hat es wohl mehrere Male den Menschen auch erklärt. Jesus hat ja jede Gelegenheit genutzt, ja, um den Menschen die Prinzipien des Reiches Gottes auch weiterzugeben. Matthäus hat das Ganze wohl, die einzelnen Lehraussagen des Herrn Jesus an einem Stück niedergeschrieben. Bei Lukas ist das nicht der Fall. Aber dieser Umstand, er ist für uns eigentlich von zweitrangiger Bedeutung. Wichtig ist, dass Jesus selber diese Worte gesagt hat und dass sie für uns von allergrößter Bedeutung auch sind. Wenn wir jetzt nochmal in die einleitende Verse zu der Bergpredigt auch eingehen, so merken wir hier, dass Jesus jetzt eine Ansprache an die Menschen auch vorhatte zu tun. Und wer sind tatsächlich jetzt seine Jünger? Weil wir lesen hier sowohl in Matthäus als auch in dem Lukas-Evangelium, dass Jesus nach Matthäus, er ging auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. In Lukas heißt es, und er hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach. Und die große Frage ist, wer sind diese Jünger? Und wir müssen sagen, es sind mit Sicherheit nicht nur jetzt die 12 Jünger Apostel jetzt gewesen, ja, weil an den meisten Stellen, wo es um die Apostel geht, da werden sie tatsächlich auch namentlich in dem Sinne so genannt, die 12 zum Beispiel, oder es kommt aus dem Zusammenhang heraus. Hier diese Aussage, die Jünger, wir können davon ausgehen, dass es Menschen allgemein waren, die bereit waren, tatsächlich Jesus nachzufolgen. Denn Jüngerschaft bedeutet ja Nachfolge. Und was hier jetzt interessant ist, ja, hier ist nicht die Rede von der großen Menschenmengen, von denen wir noch davor gehört haben. Und das ist für mich auch sehr besonders in diesem Zusammenhang gewesen. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Nach der Berufung der 12 ist Jesus mit den Jüngern auf dieser Ebene gekommen. Menschenmengen kamen zu ihm, sie wurden geheilt. Und dann ist Jesus auf den Berg gegangen und dann lesen wir, dass er nur zu seinen Jüngern sprach. Wo sind die Menschenmengen dann geblieben? Das fragt sich, ja. Meine Lieben, wir wollen auch hier diesen Gedanken mitnehmen. Es war wohl tatsächlich so, dass Menschen kamen, um vielleicht geheilt zu werden mit ihren Nöten. Sie kamen zu Jesus, aber nicht alle waren bereit, tatsächlich das Wort zu hören. Wenn Jesus auf einen hohen Berg geht oder auf den Berg steigt, dann folgen Jesus nur die Jünger. Die anderen sind nicht bereit, ja? Diesen Anstieg mitzumachen, um tatsächlich das Wort auch zu hören. Was interessant ist, in Vers 1, auch bei Matthäus, dass es heißt, und er setzte sich hin. Hat es irgendeine Bedeutung oder ist es für uns einfach, ja, so wie wir zum Gottesdienst kommen, ja, oder zu Hause, ja, wir haben uns hingesetzt und jetzt hören wir, bis uns jemand vielleicht etwas sagt. Damals war das aber, oder hat es eine große Rolle gespielt, und zwar, wenn die Rabbis damals die Menschen unterrichteten, dann haben sie sich hingesetzt. Sie haben mit Sicherheit auch gewisse Anweisungen seinen Schülern gegeben, auch mal im Stehen oder wenn sie mal irgendwie gelaufen sind. Aber wenn sie tatsächlich auf dem geistlichen Gebiet die Menschen unterrichteten, dann haben sie sich auch hingesetzt. Und hier möchte der Herr Jesus allein schon mit dieser Geste sagen, was ich jetzt sagen werde, das ist wirklich von großer Bedeutung auch. Und weiter in dem zweiten Vers heißt es, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Auch das ist wieder so eine Aussage. Kann man lehren, ohne den Mund zu öffnen? Man kann tatsächlich lehren, ohne den Mund zu öffnen. Ja? Das heißt, wenn wir mit unserem Vorbild, ja, mit unserem Wandel Menschen einfach zeigen, wie sie eben, wie die Nachfolge auch aussieht. Wir können tatsächlich, ohne dass wir sprechen, können wir Menschen belehren. Aber hier ist wiederum etwas, was uns nicht so vertraut ist, diese Aussage, und er öffnete seinen Mund. Es ist hier mehr so gemeint, damals auch im Griechischen war es eigentlich angebracht, wenn man diese Floskel angewendet hat und er öffnete seinen Mund, so dann war es den Menschen klar, was jetzt kommt, das ist von allergrößter Bedeutung. Es ist eine Aussage, die man ernst nehmen muss. Und die zweite Bedeutung ist, wenn jemand sagt, und er öffnete seinen Mund, dass hier mehr erschütterte sein ganzes Herz auch den Zuhörern auch aus. Und so können wir sagen, dass der Inhalt der Bergpredigt, das war damals wirklich eine Zusammenfassung der Lehren, ja, der einzelnen Lehren, die Jesus den Menschen gesagt hat, und sie sind für die Menschen damals von größter Bedeutung gewesen und natürlich auch für uns. Und dann die letzte Aussage, und er lehrte sie und sprach. Und hier war wieder für mich etwas neu gewesen, weil so wie wir das jetzt lesen, das ist ja einfach, naja, er lehrte und sprach. So, das war in der Vergangenheit und man könnte das so auslegen, das geschah nur einmal. Aber hier wiederum im Griechischen meint es mehr so, dass es die Vergangenheit, diese Zeitform, die Vergangenheit beschreibt, aber mehr in diesem Sinne, dass er es immer wieder auch gesagt hat. Man könnte eigentlich besser übersetzen, das ist, was er sie zu lehren pflegte. Also nicht nur einmal den Menschen gesagt hat, sondern immer wieder, wo es Gelegenheiten gab, hat er ihnen diese Wahrheiten der Bergpredigt auch weitergegeben. Und so wollen wir das nächste Mal auch dann direkt in die Bergpredigt auch eintauchen und wollen dann auch mit den Seligpreisungen auch beginnen. Wir finden sie einmal im Matthäusevangelium, aber auch im Lukasevangelium. Wir können uns sehr gerne auch die Texte schon anschauen, darüber nachdenken und wollen weiter beten, dass Gott uns diese Texte persönlich aufschließen möchte. Amen.